Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu Kapitalcafé Folge 21 und das wird heute wieder eine ganz besondere Folge, denn wir haben unseren Lieblingsgast, Aktienmax, Max wieder mit dabei, denn wir wollen heute den Deep Dive machen im Rahmen unserer Magnificent Seven. Geht es heute um Tesla und Aktienmax, jeder der auf X unterwegs ist, wird ihn kennen für seine tiefgehenden Analysen und wir freuen uns, dass du heute hier mit dabei bist, Max, schon zum zweiten Mal und für alle, die jetzt die Folge 15 nicht gehört haben, denn da war Max schon mal da, vielleicht hast du Lust, dich nochmal in einer Minute oder zwei Minuten dich kurz vorzustellen.
Ja, gerne, Flo. Also danke, dass ich auch wieder hier mit bei euch dabei sein darf. Genau, kurz zu meiner Person. Wie gesagt, Max ist mein Name oder auf X kennt man mich unter dem Symbol Aktien-Max. Und da teile ich einfach generell meine Gedanken zu den verschiedensten Aktien und dabei auch besonders eben Wachstumsaktien. Unternehmen mit sehr hohen Chancen und überschaubaren Risiken aus meiner Sicht. Und eben eine davon ist zum Beispiel Tesla. Und zu meinem Background vielleicht noch ganz kurz. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Wen das interessiert, der kann sich auch gerne nochmal Folge 15 da anhören.
Wunderbar.
Und folgt dem Mann. Folgt ihm, ja. Lasst ihm ein Like da, subscribt seinen Kanal und liebe Grüße. Und wenn ihr liebe Grüße auswählt, Hashtag heißer Espresso.
Danke dir,
damit Ben. Hat sich Ben auch schon in die Runde mit angeschlossen. Carsten ist heute nicht mit dabei, aber Ben, zum Einstieg wie immer, hast du Feedback bekommen auf die letzten Folgen oder was du mit uns teilen möchtest?
Ja, ich habe es letzte Woche ein bisschen offizieller gemacht, so mit unserem Podcast. Also ist immer so, dass wir es posten, aber irgendwie habe ich manchmal die Gefühl, wenn du irgendwas postest, auch bei WhatsApp irgendwie da den Status irgendwie macht, die da klickt drauf, aber rauscht irgendwie durch. Und ich bin mehr oder minder nicht ein Saufspiel geworden, aber man hatte mir letzte Woche während einer Veranstaltung eines Unternehmens gesagt, dass man aus 4 Folgen bei uns meine Espressi rausgenommen hat und dass bei bestimmten Sachen, man hat mir nicht gesagt, was, wir müssen das noch rausfinden, dass dann immer ein Shot getrunken worden ist und es war auch noch ein Kollege dabei gewesen, der hat das gehört und sein Sohn soll gemeint haben, was ist denn das für eine Sprache, die der Junge spricht? Und dann hat ihm so der Papa ihm erklärt, das ist Berlinerisch. Aha, das hat er ja noch nie erlebt. Ja, das ist so mein Feedback von letzter Woche.
Ja, sehr gut. So ein Podcast braucht ja auch immer so Alleinstellungsmerkmale und das ist das sicherlich. Ich hätte so die eine oder andere Vermutung, nach was für Wörtern oder Äußerungen man vielleicht einen Schnaps trinken müsste. Aber ja, die Rubrik ist ziemlich beliebt. Neuer Monat, wir sind schon wieder im September und wenn man so aus dem Fenster schaut, der Sommer scheint so ein bisschen langsam zum Ende hinzugehen. Es gibt ja so eine alte Börsenweisheit, ja. Das ist natürlich auch mal so ein Thema, sollte man darauf hören oder nicht, aber es gibt ja zum Beispiel eine und die passt zum September ja ganz gut. Sell in May and go away, but remember to come back in September. Ist September jetzt wirklich der beste Zeitpunkt für so ein Comeback? Also wenn ich mir die letzten Tage anschaue, ist es schon wieder eine ziemliche Achterbahnfahrt, was an den Kursen abgeht. Und schaut man in die Statistik, da gilt der September tatsächlich als der schwächste Börsenmonat des Jahres. Also jeder, der jetzt neu anfängt, braucht sich nicht wundern, wenn es jetzt vielleicht ganz besonders turbulent ist. Historisch gesehen haben die großen Indizes vom DAX über den S&P 500 bis zum Dow Jones überdurchschnittlich häufig im September Verluste gemacht. Die Gründe dafür sind vielfältig, von saisonalen Effekten nach dem Sommerloch, über Gewinnmitnahmen, über dem Jahresendspurt bis hin zu geopolitischen Unsicherheiten. Na, die haben wir gefühlt ja momentan immer in dieser Zeit. Was heißt das jetzt für uns Anleger? Das September ist kein Selbstläufer, aber er bietet auch oft spannende Gelegenheiten, gerade für langfristig orientierte Investoren, die Rücksetzer dann auch nutzen zu wollen. Und damit passt es ja ganz gut auch zum heutigen Thema. Wir wollen über langfristige Geldanlage sprechen und da ist sicherlich der Wert Tesla ganz oben auf der Liste. Und gerade wenn man sich die Magnificent Seven anschaut, habt ihr Erfahrungen, hört ihr auf so Börsenweisheiten? Das ist ja nicht nur die einzige Börsenweisheit, die es gibt. Ich finde immer noch so die beste, ja, so diese Schlaftablettenthematik zu sagen, hey, kauf dir die Aktie und dann entspann dich erstmal. Oder braucht man sich in diesen turbulenten Zeiten wie jetzt sich an solchen Weisheiten gar nicht aufhalten?
Ich finde immer, da ist so eine Retroperspektive dabei. Also sprich, die es ja gesagt haben, waren ja meistens dann alte Männer. die auch sehr viel Erfolg hatten, weil die, die keinen Erfolg hatte, von denen hat man ja auch die Bücher nicht gelesen, muss man ehrlicherweise auch sagen. Und historisch bedingt ist natürlich Langfristigkeit immer also positiv honoriert worden als diese kurzfristigen Geschichten, die dann auch Leute mal vieles in den Sand gesetzt haben. Und das Langfristige ist halt eben mit drin, mit der Schlaftablette. Consali.
Costolani war das, ne? Ja.
Chloro hat das auch gesagt, ihr habt. Aber wenn man natürlich einsteigt, wenn man in diese Bücher einsteigt, also auch hier Finanzfluss und Finanzkroko und sowas, alles super Bücher, da sind die ja alle mit drin. Man kommt ja nicht drum herum. Aber wenn man die alle übereinander legen würde, ist es, glaube ich, einfach, fang einfach an, bespar, nutz den Sparplan einfach aus und mach das mal 15 Jahre und du wirst hinterher ein glückliches Erfolgserlebnis haben.
Das ist an sich eine gute Frage. Also ich glaube, einige Börsenweisheiten enthalten schon ein Körnchen Wahrheit, aber ich glaube, vieles ist auch eine sehr vieles sind sehr allgemeine Formulierungen, auf die aus meiner Sicht man jetzt nicht allzu viel geben kann. Aber sicherlich, wenn jetzt Warren Buffett was sagt, dem kann man aus meiner Sicht schon mehr vertrauen. Also diese allgemeinen Börsenregeln wie kommt zurück im September, kann funktionieren, muss aber nicht. Ich glaube, das ist dann besser, wenn man einfach die Stetigkeit von einem Sparplan haut auf einen ETF oder ähnliches und man sich da nicht von einzelnen Monaten abhängig macht.
Apropos, Max, ich werde dich jetzt mal schon in die Kandare sparen. Zinseszinseffekt. Ja. Kann kein Mensch im Kopf rechnen. Ich nutze ja auch immer ChatGPT. Davon habe ich gestern auch wieder meine kompletten 415 Positionen durchgejagt und mir die Wellen da berechnen lassen. So, wir sollten mal wirklich mit dir eine Folge machen, wo wir echt mal über Zinseszins reden, weil Leute, also man sagt ja immer, achtet Weltwunder und was auch immer da alles mit drin, aber es ist so wichtig und es ist auch so unfair. Es ist ja so unfair, weil wenn du wirklich erst, manche hören uns ja jetzt mit 40 und fangen jetzt irgendwie an, da sind ja wirklich 20 Jahre durchs Land gegangen oder teilweise 40 Jahre, wenn die Eltern sich nicht darum gekümmert haben, fairerweise muss man sagen, vor 40 Jahren Aktien zu kaufen, also hallo, ja, so mit drin. Aber dass dieser Zinseszinseffekt, dass das eigentlich ich bin zu doof dafür. Ja, du als Wirtschaftsprüfer und hier allem drum und dran, du hast die Excel im Kopf, da ist super mit drinne, aber dass das einfach so ein, es ist unschlagbar.
Völlig richtig, also kann ich auch nur so bestätigen, das Wichtigste ist da immer stetig dabei zu bleiben und ich meine, dann erst lohnt es sich wegen Zinseszinseffekt und Co. Von daher, das ist wirklich das Wichtigste und Reichtum kommt nicht über Nacht.
Das sollten wir auf jeden Fall mal aufgreifen. Ich finde auch immer, das ist so, man sagt das immer ganz oft und ja, man die Langfristigkeit zeigt sich dann eben durch den Zinseszinseffekt, aber das mal, sagen wir mal, auf dem Bierdeckel ganz schnell zu erklären, das ist dann immer gar nicht so einfach.
Absolut, also können wir gerne eine Folge drüber machen, bin ich offen für. Ist, wie gesagt, achtes Weltwunder, da hängt sehr viel dran.
Aber heute, deswegen freuen wir uns so, dass du dabei bist, Max, heute nochmal, weil ich habe dich ja auch auf X ja auch kennengelernt und da deine Analysen schon immer gesehen zu den Unternehmen, die du machst. Insbesondere bist du mir da eben auch aufgefallen zu Tesla und da haben wir uns gedacht, hey, da müssen wir Max unbedingt wieder einladen im Rahmen der Magnificent Seven Vorstellung. Wir hatten ja bisher schon Apple, Amazon und Microsoft. Wir hängen immer, das ist lustig. Und Microsoft vorgestellt. Ja, und freuen uns heute auf Tesla und wir wollen ja auch mal so ein bisschen, Carsten ist ja heute nicht mit dabei, der erzählt am Anfang immer so ein bisschen, wer sind die Magnificent Seven und wie hängen die zusammen? Ich glaube, du hast auch nochmal eine Erklärung mitgebracht, woher das kommt.
Genau, ich habe auch nochmal einen kurzen Funfact. Ihr hattet das ja in den vorherigen Folgen auch schon angesprochen. Aber das Interessante ist, was ich rausgefunden hatte, warum sie denn Magnificent Seven heißen, ist, dass tatsächlich der Michael Hartnett, das war der oder ist immer noch der Chefstratege von der Bank of America, der hat wohl diesen Begriff eben geprägt und in einer Research Note quasi geschrieben, dass das die Magnificent Seven sind, eben angelehnt an diesen Film, an diesen Western-Film aus den 1960er Jahren, um ihm zu beschreiben, wie dominant und wie groß eben diese Unternehmen sind. Aber wahrscheinlich habt ihr das so ähnlich auch schon mal wiedergegeben, aber ist ein ganz netter Fun-Fact, finde ich, dass manchmal so einer irgendwas sagt zu einer Aktienkategorie und dann wird dieser Name quasi nach draußen getragen.
Absolut. Ja, ist interessant, wie sich dann sowas immer zusammensetzt, auf jeden Fall.
Genau, dann würde ich vorschlagen, starten wir direkt rein zu Tesla. Und zwar, das Interessante ist ja, Magnificent Seven hat mir gerade eben schon angesprochen. Tatsächlich ist Tesla aktuell die kleinste von den Magnificent Seven Aktien, also in Sachen Börsenwert mit etwa einer knappen Billion Dollar Börsenwert. Also klein ist da, muss man sagen, auch relativ zu sehen im Vergleich zu den anderen. Nur mal so zum Vergleich, Toyota zum Beispiel ist an der Börse mit etwa 300 Milliarden Dollar bewertet und VW mit 60 Milliarden Dollar. Also Tesla ist weltweit das größte Autounternehmen. Und wenn wir nochmal kurz einen Blick auf die Rendite in den letzten Jahren werfen, also in den letzten 12 Monaten ist die Tesla-Aktie um 46% gestiegen, letzte 5 Jahre etwa 150% und über 10 Jahre sogar über 1700%, also hat sich ver-17-facht im Endeffekt. Allerdings ist die Aktie jetzt um 35% gefallen seit dem Allzeithoch aus dem Dezember, muss man auch ganz klar sagen. Und das ist natürlich die Frage, wie kommt es dazu und ist Tesla überhaupt generell interessant? Was macht das Unternehmen eigentlich? Um das aber zu beantworten, muss man auch ganz klar sagen, oder muss man den Kontext sehen, dass Tesla in der Autobranche vor allem noch aktiv ist, zumindest aktuell überwiegend. Und die Autobranche ist wirklich keine einfache Branche. Also es ist eine sehr zyklische Branche, das heißt, sie ist sehr konjunkturabhängig. Also wenn man zum Beispiel eine Wirtschaftskrise hat, dann kaufen eben viele Leute kein neues Auto, sondern können diesen Kauf eben nach vorne verschieben oder in die Zukunft verschieben. Das geht jetzt zum Beispiel beim Wocheneinkauf nicht. Beim Auto ist das deutlich einfacher. Dann ist es eine Branche, die sehr kapitalintensiv ist. Man muss sich ja eben vorstellen, Unternehmen muss Milliarden in Fabriken, in das Personal dafür investieren, Forschung und Entwicklung und dann den ganzen Betrieb eben organisieren. Und das sorgt eben dafür, dass die Branche insgesamt auch relativ niedrige Margen hat. Das ist eine sehr zinsempfindliche Branche. Also wenn die Zinsen zum Beispiel für Kredite steigen, dann trifft das die Autobranche eben auch häufig, weil die meisten Leute Autos eben auf Kredit kaufen oder mit Leasing oder in anderer Form finanzieren. Und das trifft eben die Autobranche oder viele Autohersteller eben auch direkt. Und was auch ganz interessant ist, in einigen Ländern gibt es tatsächlich auch Überkapazitäten bei den Autos und der Herstellung. Gerade China ist da ein Beispiel aktuell, wo es heißt, dass es etwa 20-30% Überproduktion gibt. Also quasi die Fabriken sind zu groß gebaut und können quasi gar nicht oder es müssen gar nicht so viele Autos hergestellt werden, wie nachgefragt werden. Aber diese riesigen Fabriken sind eben da, was eben für einen klaren Preis und auch Margendruck eben sorgt. Also das ist ein bisschen der Rundumschlag zur Autobranche, um eben auch zu verstehen, was Tesla eben in diesem Bereich auch macht oder wie man auch Autounternehmen zu verstehen hat. Wenn wir uns jetzt Tesla ansehen, das Unternehmen verdient grob gesagt in drei Bereichen sein Geld. Der größte Bereich davon ist ganz klar das Automotive oder auch Autosegment. Das macht in etwa 74% der Umsätze aus. Da verkauft Tesla eben seine ganze Produktpalette, also das Model S, das Model 3, das Model Y und das Model X und auch den Cybertruck und auch den LKW, der heißt Semi. Alles sind Autos über $40,000 Verkaufspreis, also eher in einem bisschen höher preisigen Segment angesiedelt. Und man muss eben auch sagen, das Unternehmen generiert auch Umsätze dadurch, dass es Emissionsgutschriften verkauft, sogenannte ZEV-Credits oder Zero Emission Vehicle Credits. Man muss sich das so vorstellen, das sind quasi Bonuspunkte für das Verkaufen von E-Autos in gewissen US-Bundesstaaten. Also es ist quasi so, wenn Tesla eine gewisse Anzahl an E-Autos verkauft, kriegt es diese Gutschriften und kann sie an andere Autounternehmen weiterverkaufen, die eben keine E-Autos oder nicht ausreichend E-Autos herstellen. Und so generiert Tesla eben auch Umsätze, eben auch relativ viel, weil sie in den USA eben der größte E-Auto-Hersteller sind. Und wie auch schon angesprochen, Tesla macht eben nicht nur den Verkauf, sondern auch Leasing-Angebote für private Geschäftskunden. Und insgesamt muss man sagen tatsächlich, dass man ja eigentlich denkt, das Autosegment ist das relevanteste Segment bei Tesla. Aktuell ist es das, wie gesagt, noch. Aber tatsächlich sinkt der Anteil von Teslas Autogeschäft an den Gesamtumsätzen stetig ab. Und ich gehe auch davon aus, dass es wahrscheinlich in Zukunft der Fall sein wird, weil die anderen beiden Geschäftsbereiche tatsächlich sogar in den letzten Quartalen schneller gewachsen sind. Der zweite große Bereich bei Tesla ist nämlich das Energiegeschäft. Da verkauft im Grunde Tesla Energieerzeugung und Speicherlösung an private Endkunden oder auch an Unternehmen und Energieversorger. Also alles von Akkus, Solar und Ähnliches. Man muss sich das so vorstellen, du kannst dir dann dein eigenes Haus quasi mit einem kleinen stationären Akku ausstatten, quasi als so eine Art Backup oder auch um, wenn du zum Beispiel ein Solarpaneele oben auf dem Dach hast, kannst du quasi immer den Strom mit deinem Akku speichern und dann eben wieder die ganze Zeit nutzen, sowohl für das Haus oder auch dein Auto. Und was auch ganz interessant ist, du bist dadurch eben auch unabhängiger von den stark schwankenden Strompreisen den ganzen Tag über. Das ist das ein bisschen der Mehrwert, den das Energiegeschäft den Kunden bringt. Das macht etwa 12% der Umsätze aus. Was aber sehr interessant ist, zwar macht es so 12% der Umsätze aus, aber generiert 22% vom Bruttogewinn. Also das Energiegeschäft ist quasi doppelt so profitabel wie das Autogeschäft. Das wissen tatsächlich viele auch gar nicht. Also das Energiegeschäft ist da so ein bisschen, tatsächlich wächst sogar stärker als das Autogeschäft. Und wenn wir noch kurz den dritten Geschäftsbereich uns ansehen bei Tesla, das ist der Services-Bereich. Also Services bedeutet quasi einfach Dienstleistung. Und da verkauft Tesla zum einen eben auch Gebrauchtwagen, bietet Wartungsdienstleistungen an, wenn eben der Tesla auch mal in die Werkstatt muss. Und auch machen sie Umsätze mit den ganzen Schnellladesäulen. Also wenn du quasi deinen Tesla zur Ladestation bringst, kommt das natürlich auch ein Umsatz dafür, wenn du da im Grunde lädst. Da hat Tesla tatsächlich das weltweit größte Schnellladesäulennetzwerk. Also sind so gesehen alles Zusatzangebote, die Tesla anbietet, um eben Kunden an das Unternehmen zu binden und eben da zusätzlich auch noch Umsätze zu generieren. Auch hier macht Tesla etwa 13% der Umsätze, ähnlich wie beim Energiesegment. Aber tatsächlich wird hier nur 4% des Bruttogewinns generiert. Also das Segment ist einfach nicht besonders profitabel. Also Tesla fokussiert sich nicht besonders stark darauf, da wirklich viel Gewinn draus zu schlagen, sondern das machen sie vor allem mit dem Energie- und dem reinen Autogeschäft.
Spannend, weil du es gerade sagst, ich habe es in der Familie nämlich auch, dass da dieses Photovoltaik und wunschlos sorglos in die Garage eingebaut System da eingezogen ist, so mit den ganzen Sachen, dass sich das rentiert. Ich finde es ja bei anderen Konzernen, ist das ja genauso. Ich meine, wir hatten letzte Woche Amazon, weißt du, da denkt ja auch jeder irgendwie Prime und bring mir das Klopapier morgen nach Hause, aber dabei ist AWS einfach so der Hirsch dahinter, der das den ganzen Ding da noch mitzieht, dass sich das bei Tesla auch da so wachsen könnte. Ich habe eine Sache, folgst du nachher vergesse. Ich habe mal ein Buch gelesen, so über, man kann ja nicht nur lang gehen in Aktien, man kann ja auch mit Aktien shorten und sowas alles. Und da war Tesla das Paradebeispiel, wie man shorten lernen kann, also fallende Kurse machen kann. Weil, wenn der Musk wieder irgendwie, und ich glaube ja, man muss, ist ja auch die Unternehmenszahlen ist ja eine Geschichte, aber auch das Management ist ja eine andere Geschichte. Und wenn das Management, mein früher mal so Ballermann-Reisen und so was, da sind auch einzelne Konzerne fast pleite dran gegangen. So, wenn der Herr Musk wieder irgendeinen Tweet macht zu irgendwelchen Sachen, dann kann auch der Kurs mal gerne um 5-6% fallen. Und da war halt, ich sag's einfach mal, es war so ein Amazon-Printbook für 9,95 € Learn to Short, so. Und da war eben drin, holt dir bei X die ganzen Geschäftsführer von den Unternehmen mit rein, besonders Musk vorne. Und wenn der mal wieder so einen Tweet von sich gibt, dann shorte sofort das Ding mit drin und du machst nie Verlust so mit drin. Und ich gebe zu, dass ich es mal eine Zeit lang gemacht habe und auch eine Zeit lang sehr erfolgreich war. Denkst du, dass Tesla, weil du jetzt gerade gesagt hast, Tesla ist eigentlich super aufgestellt. Also ich habe auch letztens, diesen Tesla muss man eigentlich auch als Tech-Unternehmen eigentlich sehen, nicht als Automobilunternehmen so mit drin. Aber die da Stromdaten, auch mal irgendwo ein Artikel Financial Times oder so gelesen, Stromdaten ist eigentlich ein richtig krasser Shit so mit drin. Wo welche Verkaufsfluktuationen, wo in welchen Häusern ist wirklich an welche Stromnetzwerke, wo kommt es hin? Und sowas, also es ist ein Riesenthema. So, jetzt gehen wir zu tief, das ist nicht Teil hier von den ganzen Sachen drin. Aber denkst du, dass die Casa, Causa, Tesla mit Musk zusammen mindestens 30% des Aktienkurses ausmacht?
Das ist pauschal schwer zu sagen. Also grundsätzlich, wie du auch schon ansprichst, Elon Musk ist definitiv eine Schlüsselperson bei Tesla. Er ist eine sehr polarisierende Person, definitiv. So sind eben alle innovativen Menschen generell gewesen, wenn man jetzt auch mal an Steve Jobs denkt. Also sind in der Regel nie einfache Personen, die ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen offen oder sogar mehrere oder ein halbes Dutzend, wenn nicht sogar mehr Unternehmen. Von daher, das muss man natürlich immer im Kontext auch sehen. Von daher ist Tesla eben auch eine sehr volatile Aktie, wenn dann Elon Musk zum Beispiel mal was tweetet und viele dann eben auch darauf reagieren. Und in Sachen Shorten, ja, in der Vergangenheit wurde Tesla auch sehr stark geshortet. Mittlerweile haben sich da einige die Finger, glaube ich, sehr stark verbrannt. Deswegen hat die Shortquote dann auch abgenommen. Also die Anzahl der Leute im Verhältnis zu allen Aktionären, die es dann shorten hat, ist aus meiner Sicht gesunken. Aber man muss natürlich auch immer gucken, ob man da in die Führung vertraut. Und das ist bei mir auch definitiv der Fall bei ihm.
So, jetzt nochmal für alle zusammen, bevor Schmidt jetzt hier wieder in Laberlauch-Modus kommt. Also kurz zusammengefasst, Max glaubt an die Zukunft von Tesla, deswegen nicht irgendwie shorten oder sonst irgendwas, sondern steigt einfach ein, wenn ihr euch da wohlfühlt und auf den langfristigen Ast wird das Unternehmen auch weiter profitabel sein.
Jetzt muss ich mal kurz die Rolle von Carsten einnehmen, der heute nicht da ist und der hätte spätestens gesagt bei dem Wort shorten, da sollten wir die Leute auch abholen, aber das ist auch fast wie eine eigene Folge. Wir schauen uns ja mal an, wie kann man in Tesla investieren und ist die Aktie an sich für mich interessant. Mich würde interessieren, ihr habt es schon angesprochen, Elon Musk ist natürlich ein Riesenthema, wenn es um Tesla geht. Anderes ist natürlich, der Markt ja stellt sich breiter auf, BYD zum Beispiel aus Asien ist stärker. Wie siehst du denn, Max, du die Zukunftschancen von Tesla, wenn du jetzt auf die nächsten 5 Jahre blickst?
Definitiv. Also bei den Zukunftsaussichten ist bei mir vor allem das Thema immer, was sind die Wachstumstreiber? Also wo kommt das Wachstum immer her? Ist es das Kerngeschäft oder sind es neue Geschäftsfelder oder ganz andere Bereiche, die sich da auftun? Und man muss eben sagen, aktuell schwächelt eben das Autogeschäft bei Tesla, aber eben auch bei vielen anderen Unternehmen global. Also es sind aktuell nicht die rosigsten Zeiten für Autounternehmen. Man hat bei vielen Autoherstellern auch schon Gewinnwarnung gesehen in den letzten Monaten. Was eben auch daran liegt, weil die Kaufkraft in vielen Ländern tatsächlich auch durch die Inflation abgeschwächt wurde, die Zinsen eben auch höher sind als vor, sag ich mal, 2 bis 3 Jahren und in einigen Märkten eben tatsächlich auch eine gewisse Sättigung eingetreten ist, ne, wie schon angesprochen. Tesla verkauft eben nur Autos über $40,000. Deswegen, die sind quasi gar nicht in diesem niedrigen Bereich unterwegs. Aber da sehe ich tatsächlich jetzt auch bald mehr Hoffnung aufkommen, eben weil sie jetzt auch günstigere Automodelle auf den Markt bringen. Gerade auch unter $30,000 oder in diesem Bereich. Dann, wie auch schon angesprochen, neben jetzt dem reinen Autogeschäft ist ja auch das Energy-Geschäft sehr interessant. Doppelt so profitabel wie das Autogeschäft aktuell und laut dem Management soll es auch in diesem Jahr um tatsächlich 50% wachsen bei der Kapazität. Das ist da schon mal eine klare Ansage. Da kommt deutlich mehr Wachstum her als jetzt durch den reinen Autoverkauf. Und dann natürlich das ganz große Thema, was man natürlich auch immer mal wieder hört, ist autonomes Fahren. Und hier ist Tesla tatsächlich seit Mitte des Jahres, seit Juno, in Texas aktiv. Also da kannst du dir mittlerweile deinen autonomen Tesla eben buchen für eine Fahrt. Man muss aber auch sagen, mittlerweile sitzt da noch ein Sicherheitsfahrer auf dem Beifahrersitz, der eben guckt, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ergibt natürlich bei einem Markteintritt in der Phase auch absolut Sinn, weil nicht, dass dann einer doch irgendwie versucht, ins Lenkrad zu greifen oder ähnliches. Da wollen die lieber auf Nummer sicher gehen, weil wir auch alle wissen, wenn eine Sache mit Tesla und Unfällen irgendwo in den Medien ist, dann wird das ganz hochgespielt. Von daher, die gehen da wirklich sehr auf Nummer sicher, was ich auch verstehen kann. Aber aus meiner Sicht ist Tesla da tatsächlich sehr gut aufgestellt beim autonomen Fahren. Es gibt natürlich sehr viele Player in dem Bereich, wenn man jetzt mal an Waymo denkt oder auch viele andere kleinere Player. Aber aus meiner Sicht hat Tesla da eben den besten Ansatz, weil sie eben eine skalierbare und generalisierte Lösung anbieten. Also quasi, sie haben versucht, den Menschen mehr oder weniger im Auto nachzubilden durch eben zwei Augen oder vielmehr Kameras beim Auto und eben ein Gehirn eben durch ihren KI-Chip, den sie auch selbst entwickelt haben. Und dadurch haben sie aus meiner Sicht sehr klare Vorteile, wenn man sich überlegt, dass ein Tesla in der Produktion aktuell etwa $32,000 kostet. Bei einem Waymo in der Bereitstellung kostet das Auto etwa $180,000. Also da hat Tesla einen fünffachen Kostenvorsprung. Aber man muss sagen, autonomes Fahren, das Timing ist halt sehr schwierig, weil eben auch die Zulassung noch mit damit verbunden ist. Deswegen, das ist nichts, was wahrscheinlich über Nacht passiert, sondern am Anfang wird es wahrscheinlich sehr langsam erstmal zunehmen. Also Tesla rollt jetzt auch schon in den USA ihren Bereich aus, wo sie diese autonomen Taxifahrten anbieten. Aber es wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wirklich dann relevant werden und auch zu den Umsätzen beitragen. Und was dann eben auch nochmal ganz spannend ist, du hattest es ja auch schon angesprochen, Ben, dass Tesla eben nicht nur ein Autounternehmen ist, das hat ja sicherlich auch das autonome Fahren schon verdeutlicht, aber tatsächlich hat Tesla auch gewisse Ambitionen im Bereich Robotik mit ihrem humanoiden Roboter Optimus, ist aber ganz klar noch in einer sehr frühen Phase, also da will Tesla langfristig quasi den globalen Arbeitsmarkt angreifen und sagen, wir können quasi irgendwann Roboter herstellen, die quasi Menschen ersetzen können in gewissen Bereichen oder eben unterstützen können, gerade bei Jobs, die man nicht machen will, weil sie langweilig sind oder sehr gefährlich sind. Und die setzt Tesla mittlerweile auch schrittweise in ihren eigenen Fabriken ein, um quasi überhaupt die Roboter zu trainieren. Und das ist natürlich ein Markt, der theoretisch unbegrenzt ist, weil es wird immer eine Nachfrage nach Arbeitskraft geben, die, sag ich mal, dem Faktor Mensch ähnlich oder gleich kommt.
Perfekt. Also ich merke schon, wir sind alle drei da eher bullischer unterwegs, was Tesla angeht. Wir hatten ja auch schon die anderen, Amazon, Apple und Microsoft vorgestellt und bei Apple waren wir alle so ein bisschen so reservierter. Ich glaube, ich könnte doch ewig zuhören und auch darüber mit euch sprechen. Ich glaube, da ist bei Tesla auf jeden Fall super viel Musik drin. Wir schauen uns ja auch mal dran, wie kannst du in Tesla investieren und wie ist das auch in ETFs mit drin? Und da ist es zum Beispiel in so einem ETF wie S&P 500 bei 1-4% an Tesla-Gewichtung, was ziemlich gut ist. Es gibt aber auch dann nochmal spezialisiertere ETFs, in dem der Anteil natürlich deutlich höher ist. Also man hat immer die Wahl, dann auch auf einen ETF zu setzen. Und da sind natürlich auch wie bei den anderen Magnificent Seven der Anteil natürlich immer ziemlich hoch.
Definitiv. Also Tesla macht da schon einen großen Anteil aus in vielen Indizes oder also relativ klein zwar, aber es macht schon einen Anteil aus. Was ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen würde, ich finde es aber sehr hilfreich, wenn man jetzt über ein Unternehmen spricht oder es analysiert und sich dann auch entscheidet, es zum Beispiel zu kaufen oder nicht zu kaufen, dass man sich auch immer versucht, kurz runterzubrechen, die eigene Investment-These. Also was ist wirklich so der Kaufgrund, warum man jetzt ein ETF oder eben da zum Beispiel eine Aktie kauft? Und bei mir ist eben bei Tesla wirklich der fundamentale Faktor, warum ich das Unternehmen eben auch weiterhin seit 2018 halte, dass ich eben sehe, dass es dann grundlegenden Wandel im Geschäftsmodell gibt, eben vom einmaligen Autoverkauf hin zu eben einem Modell mit quasi softwareähnlichen Umsätzen, eben durch diese autonomen Robotaxis. Das ist natürlich schon ein sehr großer Sprung, aber aus meiner Sicht macht es das eben besonders interessant, das Unternehmen, weil sie dadurch ihre Margenstruktur, also die Gewinnmarge aus meiner Sicht massiv steigern können, von etwa 15-30% in Richtung eher 60% und mehr. Und das aus meiner Sicht wird eine massive Neubewertung des Unternehmens dann bedeuten. Aber es ist natürlich auch mit ganz kleinen Risiken verbunden, wie ihr schon angesprochen habt. Elon Musk ist eine schwierige Person. Auch fallen jetzt einige Fördermittel in den USA weg. Von daher, da muss man auch immer gucken natürlich, was sind die Chancen und die Risiken bei jedem Investment. Ich bin zumindest dabei Tesla überzeugt, aber da muss ich aus meiner Sicht jeder seine eigene Meinung bilden.
Ich finde es eine krasse Marke. Also kommen wir noch zu dem Punkt zurück, damit autonom fahren. Also wenn ich da drei Autos nebeneinander sehe und ich sehe, da ist ein Tesla, dann weiß ich, das ist ein Tesla, weißt du? So, dieses so. Und ich unterstelle mal jetzt der Autonomalverbraucher, der jetzt so gerade mal ein Taxi steigen muss. Also bei uns ist es jetzt nicht so das Thema, aber da hast du halt einen Bolt, da hast du einen Uber und dann hast du quietschgelbe Taxi. Du weißt, beim quietschgelben Taxi zahlst du 10 Euro mehr, aber der weiß wenigstens, wohin fahren muss, ohne Google Maps zu benutzen. Und so unterstelle ich es jetzt mal bei Tesla einfach gesprochen. Aber jetzt nochmal zusammenfassend, du hältst 7 Jahre lang schon Tesla. Krass, also Respekt.
Ich habe immer durchgehend gehalten, war natürlich auch eine volatile Zeit. Das Unternehmen war damals auch noch in einer deutlich schwierigeren Phase als heute. Aber ich finde, das ist immer eins der wichtigsten Sachen, wenn man sich, also wenn man wirklich ein außergewöhnliches Unternehmen gefunden hat und aus meiner Sicht qualifiziert sich Tesla in der Hinsicht eben, dann sollte man es aus meiner Sicht auch wirklich langfristig halten. Oder auch anders gesagt, mein größter Fehler war es bisher immer, Unternehmen oder außergewöhnliche Unternehmen zu früh zu verkaufen. Zum Beispiel habe ich eben Nvidia viel zu früh verkauft oder sehr stark die Position reduziert. Von daher, da habe ich nach einem 5x, also nachdem sich das Investment verfünffacht hat, fast alles verkauft, jetzt ist es ein 50x und den Fehler wollte ich halt bei Tesla nicht nochmal machen, weil ich da eben eine ähnliche Veränderung eben sehe, wie auch bei Nvidia mit ihrem CUDA-System für KI, sich das gleiche bei Tesla mit dem autonomen Fahren, also dass Tesla eben KI quasi in die echte physische Welt bringt.
Wolltest du noch was sagen, Ben?
Ich wollte nur sagen, wie bescheiden du bist bei 5x, das, also ich freue mich über jedes X. Aber 5x, also, aber merkt man auch, dein Philosophieansatz ist ein anderer als mein. Ich finde, da sollten wir mal.
Machen wir nochmal eine Folge.
Irgendwo. Naja, aber dann in der Kneipe und wir lassen es einfach mitlaufen und dann gucken wir mal.
Also es zeigt auch wieder, Timing ist das Thema und Langfristigkeit einfach, sich wirklich anzuschauen, was ist mein Anlageverhalten, was ist mein Ziel auch, was wir auch immer wieder sagen und dann einfach mit dabei bleiben und wenn man daran glaubt und wenn man sich so intensiv damit auseinandersetzt und du hast uns das heute so toll gezeigt, Energie ist ein großes Thema, autonomes Fahren ist ein großes Thema. Wenn ein Unternehmen wirklich Wachstumspotenziale hat, dann ist es sinnvoll, da auch mit dran zu bleiben. Also vielen Dank, Max, für deine Analyse. Die Analysen, wie gesagt, gibt's auch immer auf X unter Aktienmax und wir freuen uns immer, wenn du mit dabei bist. Hoffentlich nicht das letzte Mal und auch nicht zum letzten Mal gibt es heute auch wieder von Ben einen Espresso der Woche.
Doppelter Espresso mit Ben. Dover, der Dividendino aus dem Maschinenraum. Wen haben wir da heute? Dover Corporation, gegründet 1955. Das klingt jetzt erstmal so wie ein Werkzeugkoffer im Keller. Ist es aber in dem Sinn nicht, weil Dover Corporation schüttet seit 65 Jahren kontinuierlich seine Dividenden aus und jedes Jahr steigend. Damit haben wir unter den Dividendenaristokraten den absoluten Dino. Wie verdient denn jetzt nun eigentlich Dover Corporation sein Geld? Es ist kein hipper Tech-Konzert nach Magnificent Seven. Wir haben hier eher so den Handwerker, den man anruft, wenn man wirklich Hilfe braucht. Was stellen sie her? Pumpen, Kompressoren, Ventile für die Industrie und Kühlanlagen für die Supermärkte. Das heißt also, überall, wo das Unternehmen unterwegs ist, tropft, quietscht und leckt es nie. Deshalb ist auch das ist nicht so ein heißer Tipp, so wie andere Tech-Unternehmen, sondern wir reden hier wirklich vom klassischen Filterkaffee. Es ist auch nicht so eine Latte mit einem Herzchen drauf, weil die Dividendenrendite ist bei etwa 2% jetzt nicht wirklich high, die Liga. Aber wie gesagt, seit 65 Jahren stetig kontinuierlich dabei und hat einen Charme eines Dauerläufers mit soliden Umsätzen. Ein Blick in den Kaffeesatz. Was das Unternehmen besonders ausgemacht hat, war seine Flexibilität. Während des Ölbooms machten sie Pumpanlagen für Ölunternehmen. Während des Nachhaltigkeitsgetrends waren sie die ersten, die neue Verpackungstechniken auf recycelten Materialien hergestellt haben. Heute kennt man das Unternehmen besonders daher, dass man sie überall sieht, in allen Förderanlagen, in allen Supermärkten. Aber man weiß nicht, dass die Patente, die dahinter sind, ursprünglich von Dover Corporation kommt. Deswegen macht das Patentgeschäft auch deswegen einen großen Cashflow aus. Kapitalkaffee-Fazit. Dover ist so die alte Siebträgermaschine in deinem Lieblingscafé. Vielleicht schon ein bisschen abgenutzt, nicht so fancy Lichter, aber seit 10 Jahrzehnten immer den besten Kaffee, den du frühmorgens brauchst. Für Anleger mit Wert auf Zuverlässigkeit und einer richtigen Dividendenkultur, wo man sich zurücklegen kann und kleinen Retro-Charme hat, ist hier bestens aufgehoben.
Super, vielen Dank, Ben, für den Espresso der Woche. Wieder ein spannendes Unternehmen, was du rausgesucht hast. Dann würde ich fast sagen, sind wir schon wieder durch für diese Woche. Vielen Dank nochmal, Max, dass du wieder unser Gast warst. Also auch mal der Aufruf, folgt allen Aktien Max bei X und komm gerne wieder. Und die Analysen sind wirklich toll und auch wie du heute uns Tesla näher gebracht hast. Ben, wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann wird auch Carsten wieder mit dabei sein. Ansonsten folgt uns gerne, lasst uns Sterne da, auch gerne Bewertungen oder gibt uns auch Feedback oder Anregungen für die nächsten Folgen. Es geht ja beim nächsten Mal noch weiter mit Magnificent 7. Mal sehen, was wir dann besprechen werden. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.